der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge Landaussichten, der zweiten Folge unserer Doppelfolge zum Thema Sicherheit und Kriminalität auf dem Land. Falls ihr unsere letzte Folge zum Thema noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Also es ging allgemein um Stadt-Land-Unterschiede, was Sicherheit angeht, womit die zusammenhängen. Es ging darum, welche Daten vielleicht noch fehlen, was man weiß, was man nicht weiß und auch darum, wie Sicherheitsempfinden und die Sicherheitssituation auch zusammenhängen und was Statistiken darüber aussagen. Heute haben wir ein besonderes Thema im Bereich der Kriminologie ländlicher Räume mit dabei, zu dem Frau Trenkan, die auch letztes Mal schon zu Gast war, forscht. Es geht nämlich um Kriminalität gegen Landwirtinnen. Und genau in dem Bereich hat Frau Trenkan die Berliner Farm Crime Untersuchung geleitet. Das ist ein Projekt, ein Forschungsprojekt, das sich besonders mit dem Thema Kriminalität gegen Landwirtinnen auseinandersetzt. Beim Zusammenspiel der Themen Kriminalität und Landwirtschaft spielen verschiedene Dinge zusammen, die das auch für die Forschung ein bisschen interessanter macht. Einerseits der Grad der Technisierung, also es gibt immer teurere, immer größere Maschinen, mit denen größere Betriebe und große Flächen quasi bewirtschaftet werden. Gleichzeitig bieten auch die Strukturen, also die vielen offenen Flächen und Hofstellen, die schwerer zu sichern sind, vermutlich auch einfachere Möglichkeiten, um da quasi vielleicht mal was zu klauen, zu entwenden und da umtriebig zu werden. Und das Ganze ist gekoppelt mit einer eher geringen öffentlichen Aufmerksamkeit für das Thema und eher ein geringeres politisches Problembewusstsein dafür. Genau. Hieran anknüpfend hat Frau Trenkan ein Forschungsprojekt gestartet, in dem sie insgesamt 500 Landwirtinnen befragt hat. Dabei ging es inhaltlich um deren Betroffenheit mit verschiedenen Arten von Kriminalität, wie die Landwirtinnen damit umgegangen sind und auch in die Bewertung und das Vertrauen in die Strafverfolgung, also wie quasi Justiz und Polizei in der Aufklärung und in der Unterstützung damit gesehen wurden. Das Projekt war international aufgebaut. Das hieß in dem Fall, dass der gleiche oder ein vergleichbarer Fragebogen dann eben auch in anderen Ländern bei Landwirtinnen im Ausland quasi angewendet wurde, der ursprünglich aus Australien kam. Und um die Ergebnisse der Befragung und die Inhalte des Projekts soll es heute gehen. Ich würde mal mit dem Stichwort Motivation beginnen. Ich habe im Vorfeld einmal in der Vorrecherche relativ laut gelacht, nämlich als ich gesehen habe, wie sie die Leute motivieren wollten, an ihrer Umfrage mitzumachen. Nämlich haben sie eine Kettensäge verlost unter den Teilnehmenden. Das fand ich wirklich genial. Genau, bisschen sperrige Überleitung. Aber was hat sie denn zur Teilnahme oder zur Leitung dieses Forschungsprojekts motiviert?
Ja, also das mit der Kettensäge hat mich nicht motiviert, braucht nämlich keine. Aber ich komme ja selber von einem Bauernhof und hatte schon immer mal so zwischendurch gedacht, so ich mache ja jetzt seit mittlerweile 25 Jahren kriminologische Forschung, eigentlich müsste man das doch mal nutzen, dass man selber ganz gute Kontakte in so ein Dorf hat. Kann man da nicht mal irgendwie was machen? Und ich hatte immer nicht so einen richtigen Aufhänger oder irgendwie eine Idee, wie ich da rangehen könnte. Und dann habe ich vor ein paar Jahren bei einer Tagung, die online stattgefunden hat, in einem der letzten Panels sozusagen, das sind so diese kleinen Gruppen, wo dann einzelne Leute einen Vortrag halten und man darüber diskutiert, da habe ich mich in eine so eine Gruppe reingesetzt von deiner bis dahin ziemlich kleinen Gruppe von Leuten, die eben Rural Criminology machen. Und wir waren dann auch in diesem Videocall nur 8 Leute und da kann man natürlich dann nicht sich so wegducken. Und der Mensch, der das moderiert hat, Joe Donnermeyer, das ist ein ganz erfahrener Rural Criminologist aus Ohio in den USA, der hat dann auch erstmal schön alle abgefragt, wer sie sind, was sie so machen, welche Erfahrungen sie haben. Und ich habe dann nur so gesagt, ja, ich wollte mal gucken, was ihr so macht. Und dann hat er mich sofort in seine Mailingliste aufgenommen. Das ist wirklich die beste Kriminologie-Mailingliste ever, weil das so nette Menschen sind, die auch so freundlich und wertschätzend schreiben. Naja, jedenfalls habe ich über diese Mailingliste dann ein paar Monate später erfahren, dass eben diese Kollegen aus Australien ihre Untersuchung ausgewertet haben. Alistair Harkness und Kyle Manroney. Und die schrieben dann auch, ja, man könnte auch den Fragebogen, den würden sie auch verteilen, den könnte man auch benutzen. Und dann habe ich gedacht, naja, da frage ich einfach mal. Hast du das schon mal? Und dann gucken wir mal, was wir das machen. Und dann hat sich erstmal eine ganze Zeit nichts getan. Und so im darauffolgenden Frühjahr schrieben die mir dann, ja, hast du denn jetzt diese Umfrage eigentlich schon gemacht? Weil wir wollen nämlich ein Buch machen. Also willst du da mitmachen bei dem Buch? Und ich hatte die Umfrage natürlich noch nicht gemacht. Angebot noch nicht, weil übersetzt ist ja auf Englisch gewesen. Und hat dann aber gedacht, das ist ein ziemlich guter Anlass, da mitzumachen, wenn man eh schon immer irgendwie einen Anlass braucht, um das dann durchzuziehen.
Ja, ist doch dann auch hilfreich, wenn man so ein bisschen Motivationsanstoß von außen nochmal bekommt.
Ja, genau.
Wie hat Ihnen denn in Ihrer Forschung, als Sie dann auch vorgegangen sind und irgendwie dann auch den Fragebogen auch für Deutschland quasi angepasst haben, wie hat Ihnen denn da Ihre Herkunft vom Hof geholfen? Also dadurch ist man natürlich irgendwie anders sensibilisiert mit Sicherheit für die Belange. Oder wie war das bei Ihnen?
Ja, das ging eigentlich schon bei der Frage los, ob ich dem Alistair schreibe, ob ich seinen Fragebogen verwenden darf. Da war ich nämlich über Weihnachten bei meinen Eltern zu Besuch und hab mit meinem Vater darüber gesprochen, ob er irgendwas weiß darüber, wie ja Bauern eben Opfer von Kriminalität werden. Und er wusste nichts. Also er ist jetzt über 70. Man hätte denken können, vielleicht hat er mal was mitgekriegt in seinem Leben. Es ist also einfach keine Daten vorhanden, kein Erfahrungswissen. Und dann habe ich eben dahin geschrieben. Und als wir das Ganze dann übersetzt haben, habe ich, glaube ich, einerseits Vorteile gehabt, weil ich eben bestimmte Begriffe einfach weiß und irgendwie eine Vorstellung davon habe, wie so ein Bauernhof in Deutschland angelegt ist, auch wenn es natürlich regionale Unterschiede gibt, aber so im Vergleich zu einer Farm in Australien zum Beispiel, was man da fragen kann. Dann habe ich natürlich auch so nachgeguckt und auch nachgefragt, wo ich so bestimmte Kategorien herleben kann. Also zum Beispiel ist da am Anfang auch eine Frage nach der Hofgröße. Und da gibt's natürlich schon regionale Besonderheiten.
Ja, absolut.
Also die Kategorien, die wir gewählt haben, die haben wir so ein bisschen abgeguckt aus der Landwirtschaftszählung. Da macht es wenig Sinn, irgendwie größere Kategorien zu nehmen. Ja, also dann haben wir den Fragebogen tatsächlich auch noch an ein paar befreundete Landwirte geschickt, ob sie meinen, dass das irgendwie funktioniert, ob sie damit was anfangen können, ob ihnen noch irgendwie Antwortmöglichkeiten einfallen. Und das hat glücklicherweise ganz gut gepasst. Also eine Antwortmöglichkeit haben wir tatsächlich noch aufgenommen.
Ja, cool. Also spannender Ansatz, da dann auch genau das eigene Umfeld noch ein bisschen stärker mit einzuspannen. Dann würde ich vielleicht jetzt mal ein bisschen inhaltlicher einsteigen in die zentralen Fragestellungen des Forschungsprojekts. Was waren denn für Sie die zentralen Erkenntnisse, die Sie so rausgenommen haben aus den Ergebnissen der Befragung?
Also erstmal war ich überhaupt froh, dass wir das gemacht haben, weil mir dadurch, dass wir eben gar nichts dazu gefunden haben, nochmal sehr deutlich geworden ist, dass es eine Riesenleerstelle dann gibt. Ich habe dann auch so im Zusammenhang mit dieser Untersuchung auch nochmal so ein kleines bisschen geguckt, also nicht besonders strukturiert, aber so ein kleines bisschen geguckt, inwieweit so in überregionalen Medien irgendwie was zu finden ist über Kriminalität auf dem Land. Das kommt immer mal wieder vor, wenn das so ganz spektakuläre Fälle sind, aber man findet das dann ganz schnell nicht mehr.
Ja.
Also ich wusste zum Beispiel, dass es in Brandenburg vor ein paar Jahren ein bisschen mehr Berichterstattung darüber gab, dass es Athletikstähle gab, aber ich habe das tatsächlich nicht mehr gefunden. Und das, finde ich, ist schon eine ganz erstaunliche Leerstelle, dass diese Dinge so irgendwie untergehen und wir da ganz wenig drüber wissen. Dann fand ich wirklich interessant zu sehen, dass doch, also wir haben vor allen Dingen nach Diebstählen gefragt, weil das eben auch insgesamt das häufigste Delikt ist. Und dann haben wir ja, das macht man so typischerweise, danach gefragt, ob einem das überhaupt schon mal passiert ist in seinem Leben und dann verschiedene Zeitarme, die letzten 3 Jahre und das letzte Jahr. Und das letzte Jahr ist eben auch so ein Zeitraum, da wird nach Opfererlebnissen in der sehr großen Bevölkerungsumfrage vom Bundeskriminalamt gefragt, bei Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Und da kam dann raus, natürlich mit einer viel größeren Bevölkerungsstichprobe, dass innerhalb eines Jahres zu 16-17% schon mal Opfer eines Diebstahls geworden sind. Und bei uns in unserer zugegebenermaßen deutlich kleineren Stichprobe waren es über 25%.
Okay.
Und da sind möglicherweise eine ganze Menge Faktoren dabei, die das Ganze so ein bisschen ungenau machen. Aber ich fand das auch nicht völlig unplausibel, dass Bauern häufiger eben Opfer von Diebstahl werden als so der Durchschnittsmensch.
Absolut, ja. Wurde da auch konkretisiert, quasi was für Arten von Diebstähle das waren? Also ging es da dann um Arbeitsgeräte oder ist es der klassische, ich sag mal, ein bisschen ausufernde Mundraub, dass man irgendwie mal ein paar Kohlköpfe auf dem Acker mitnimmt? Oder Was war das?
Ja, wir haben tatsächlich danach gefragt, dass bei einem letzten Diebstahl gestohlen wurde. Und man konnte da ja eine ganze Menge verschiedene Sachen angeben. Also was am häufigsten genannt wurde, denn von 49% derjenigen, die diese Frage beantwortet haben, weil sie eben irgendwie einen Diebstahl erlebt hatten, das war Werkzeuge oder sonstige Ausrüstung. Mhm. Das war sozusagen die Auffangkategorie, könnte man sagen. Aber gleich danach kamen einzelne Teile, Ersatzteile. Und da sind eben auch, ja, also ganz unterschiedlich teure Teile dabei. Ersatzteile können natürlich auch eine ganze Menge Geld kosten. Einzelne Teile sind aber auch GPS-Geräte.
Mhm.
Und als nächstes kamen dann Betriebsmittel wie zum Beispiel Futter oder Saatgut und Dünger und sowas. Nach Feldfrüchten haben wir gar nicht ausdrücklich gefragt. Das kam bei der Kategorie Sonstiges, aber also relativ häufig vor. Da konnten Leute dann eben, die Befragten eben angeben, was sonst noch so gestohlen wurde. Da waren auch so Sachen dabei wie Ladendiebstahl im Hofladen oder eben auch genau das, was vom Feld geklaut worden ist. Das ist, wenn das nicht so große Mengen sind, natürlich immer relativ schwer nachvollziehbar. Mhm. Und ich glaube, das ist bei vielen auch schon so ein bisschen eingepreist. Aber da gibt es natürlich auch Fälle, wo wahnsinnig viel auf einmal gestohlen wird. Und das haben wir aber so nicht erfasst, weil das dann eben auch so nicht benannt wurde. Das ist vielleicht auch so ein Problem bei diesem Fragebogen aus Australien, weil die natürlich eher auf die ganzen Schafzüchter aus waren.
Ja, das ist spannend, ja, dass sich eben auch diese agrarstrukturellen Unterschiede dann da natürlich auch logischerweise drin widerspiegeln. Was hat sie denn da an den Zahlen? Also ich meine, das sind ja 8 Prozentpunkte, was Sie vorhin angesprochen hatten, mehr durchschnittliche Betroffenheit von Diebstählen. Also ist ja schon eine sehr hohe Zahl, die ja auch so ein bisschen also wenn wir jetzt auf die letzte Folge blicken, die ja eigentlich zeigt, dass es irgendwie sicherer ist eigentlich auf dem Land und dass aber in dieser ländlichen Bevölkerung dann Landwirte besonders betroffen sind scheinbar. Gab es noch andere Sachen, die Sie da in dem Zusammenhang überrascht haben?
Also was jetzt so die Opferwertung angeht, habe ich da eigentlich nicht so richtig was dabei gehabt, was ich besonders überraschend fand. Wir haben auch so Fragen gestellt, so zum Unsicherheitsempfinden oder ob man bestimmte Verhaltensweisen als Problem in der Gemeinschaft ansieht, aber auch, ob man Kriminalität als Problem ansieht. Und da war, also gerade was Kriminalität als Problem angeht, das war nicht so, dass das irgendwie als wirklich schwerwiegendes Problem angesehen wird. Da waren nur sehr wenige, die das als ein ganz klar schwerwiegendes Problem angesehen haben, also ungefähr 12%. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Wert. Also wir haben eine Untersuchung gemacht, eben wann haben wir dann angefangen? Im Winter 2022 bis zu Frühjahr, bis Mai 2023. Solche Fragen, die Antworten darauf hängen schon auch immer ein bisschen davon ab, wann man solche Fragen stellt, also wie gerade so das allgemeine Sicherheitsempfinden ist und so weiter.
Und die hatten das schon thematisiert mit den verschiedenen Arten von Dingen, die da quasi entwendet wurden. Was lässt es denn für Rückschlüsse auf die Täter oder Täterinnen dann auch zu? Weil ich meine, solche GPS-Geräte, das ist ja jetzt wahrscheinlich, also das würde jetzt der Otto-Normal-Dieb wahrscheinlich eher nicht erkennen. Also was hat das vielleicht auch irgendwie dann Implikationen für so die Strafverfolgung?
Also man hofft eigentlich, oder ich hätte eigentlich gehofft, dass das Implikationen für die Strafverfolgung hat. Aber darüber können wir natürlich nicht sagen, weil wir nur die beklauten Personen
haben. Ja.
Aber klar, also das Interessante ist, dass sich eben hinter diesen eigentlich ziemlich harmlosen Kategorien teilweise auch sehr, sehr wertvolle Gegenstände verbergen. Aber dann wiederum auch ja Werkzeuge, das kann eben auch Schraubenschlüssel sein oder ein Hammer oder sowas.
Ja.
Also da ist eine ganz große Spannbreite, die man eigentlich nicht so richtig gut abdecken kann, wenn man das kategorisieren will. Wir hätten natürlich noch irgendwie nach dem Wert der Beute fragen können, aber das Problem ist dann auch wieder, wir haben ja so eine Online-Befragung gemacht, je mehr Fragen man da hat, also jede Frage ist praktisch eine Frage zu viel und die Leute springen dann ab, wenn das so umfangreich wird.
Ja, trotz Kettensäge.
Trotz Kettensäge, genau.
Ja. Wir hatten ja in der letzten Folge schon das Thema unseres kleinen Auflockerers und Sie waren so fleißig, dass Sie direkt sich 2 von diesen Lieblingsworten und Lieblingssprichworten überlegt haben. Genau deswegen würde ich Ihnen da jetzt direkt wieder den Ball zuwerfen. Was haben Sie uns denn noch mitgebracht?
Ja, ich habe noch im Angebot, weil der Buhr nicht kennt, fleht ihn nicht. Das ist vielleicht bekannter, das kennt man, glaube ich, wahrscheinlich in allen Dialekten, ne? Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Ja.
Ich würde aber sagen, dass das nicht stimmt. Also das spielt ja darauf an, dass Landwirte, ja, sagen wir mal, so ein bisschen vorsichtig sind gegenüber neuen Sachen und sich nicht so drauf einlassen, wenn das unbekannt ist. Also das mag vielleicht früher mal so gewesen sein, wo man eben nicht viel Austausch hatte, aber das, glaube ich, kann man noch heute völlig vergessen,
ja.
Dass das irgendwie Wahrheit halt hat.
Absolut, ja. Deswegen da auch mal interessant, einen Spruch mitzubringen, der nicht mehr aktuell ist oder eigentlich überholt ist von der Realität. Genau, wir hatten das Thema auch vorhin schon, ob ich als nächstes gerne mal zu sprechen kommen würde, nämlich die Arbeit von Polizei und Justiz in dem Zusammenhang. Also Sie hatten es ja auch irgendwie letzte Folge schon erzählt, dass da dann irgendwie man häufig, also dass dann teilweise bei diesem Fallbeispiel von der Brandstiftung, dass die Leute nicht ganz so sicher waren, wie stark man quasi mit der Polizei zusammenarbeiten sollte, ob sich das überhaupt irgendwie lohnt, ob da wirklich genug ermittelt wird und ob das irgendwie überhaupt eine Erfolgsaussicht hat, sag ich mal. Wie nehmen denn da die Landwirtinnen die Arbeit von Polizei und Justiz wahr in den Bereichen, wo sie quasi betroffen sind?
Ja, das ist so ganz unterschiedlich. Also die Polizei kommt insgesamt bei uns ganz gut weg, so was so das Vertrauen in die Polizei angeht. Wir haben aber auch ja danach gefragt, ob die Tat, also die wir dann näher abgefragt haben, ob die angezeigt wurde, und haben danach gefragt, was so Gründe sind, wenn man jetzt Opfer einer Straftat geworden ist und die nicht angezeigt hat. Und das sind schon so die üblichen Gründe, die man dann so angibt. Also man würde, selbst wenn man jetzt sagt, ich würde das nicht immer melden, sondern ab und zu, meistens würde ich das machen, dann gibt es ja auch so Fälle, dass ich das nicht machen würde. Da sind vielleicht so ein paar Dinge dabei, die auch so ein bisschen landwirtschaftsspezifisch sind, weil es da dann doch einige gibt, bei denen so das Thema Versicherung eine große Rolle spielt. Ne? Also es macht wenig Sinn, sich so diesen ganzen Ärger ranzuholen, wenn der Schaden eben nicht also von der Versicherung gedeckt ist. Entweder weil ich, keine Ahnung, weil er eben aus der Scheune geklaut wurde und die war nicht abgeschlossen, oder ich habe gar keine Versicherung, oder ich habe eben eine Selbstbeteiligung und der Schaden ist unter dem, dieser Wert eine Selbstbeteiligung.
Okay.
Dann bringt es irgendwie nicht so richtig viel, weil uns eben auch der größte Teil der Leute mitgeteilt hat, dass die Diebesbeute nicht wiedergefunden wurde, egal was da jetzt gemacht worden ist. Und dann fragt man sich ja, warum soll ich das jetzt irgendwie machen? Da kommt sowieso nicht zwei raus, ist wieder irgendwie ein Tag weg. Interessant ist aber, dass da auch schon eine ganze Menge Antworten so kamen. Wir haben natürlich so Antworten vorgegeben, die irgendwie darauf hinauslaufen, dass man denkt so, naja, bei dieser polizeilichen Ermittlung wird sowieso nicht viel bei rauskommen. Also entweder, dass es nicht genügend Beweise gibt, dass es irgendwie schwierig sein könnte, festzustellen, dass es eine Straftat gegeben hat. Dann gab es doch auch eine ganze Menge Personen, also so 36%, die meinten, dass sie glauben, dass die, also die Polizei sowieso nichts dagegen unternehmen würde. Ja. Also so ein bisschen so auch so die Befürchtung, dass das alles vergeblich ist, weil es vielleicht nicht wichtig genug ist oder da eben eigentlich nicht viel bei rauskommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat, dass man nicht so genau weiß, wie die Polizei arbeitet. Weil das eine ist natürlich schon die Frage, geben die sich genug Mühe? Okay. Aber man muss ja nun als geschädigte Person auch nicht alle Beweise ranschaffen und die Polizei nimmt die und sagt so, ah, okay, das passt, geben wir weiter an die Staatsanwaltschaft. Mhm. Das ist ja deren Aufgabe. Die sind ja die Spezialisten und müssen dann irgendwie suchen und so. Und möglicherweise ist das nicht immer allen Leuten so klar. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht landspezifisch, sondern eher so ein allgemeines Problem. So nach dem Motto, ich muss da sozusagen meinen Fall schon mitbringen, der muss schon fertig sein bei der Polizei. Aber letztlich ist das natürlich deren Job.
Ja, also so eine Mischung aus so pragmatischen Gründen, wie viel Aufwand man betreibt und dann halt auch eben solchen Kenntnisfragen. Vielleicht so ein bisschen auf die Lösungsseite bezogen, also haben Sie in Ihrem Projekt dann auch schon direkt irgendwie abgefragt, was denn irgendwie Wünsche oder Bedarfe wären, so von Seiten der Landwirtinnen, wie man das quasi verbessern könnte, die Situation?
Ja, da haben wir schon nachgefragt. Also wir haben einerseits nachgefragt, was man sich von der Polizei wünscht, was die besser machen könnten. Und da kommt so bei über der Hälfte, also bei 60%, die haben dann gesagt, dass es mehr zufällige Patrouillen oder so geben sollte, dass man die Präsenz zeigt, also mit anderen Worten mehr Streifefahren. Und knapp dahinter kam dann härteres Vorgehen gegen Diebstahl. Aber da ist natürlich jetzt das Problem, dass die Teilnehmenden vorher so eine ganze Reihe Fragen zum Thema Diebstahl ausgefüllt haben.
Ja.
Und ja, und dann ist man vielleicht eher geneigt, auch zu sagen, ja, klar, da muss härter gegen vorgegangen werden, weil das ist ja ein Problem. Jetzt, wenn ich mir so Gedanken darüber mache und außerdem stellt mich hier eine Uni so eine Frage, also wahrscheinlich ist das ein Problem. Und das ist vielleicht auch was, was man so allgemeiner draus ziehen kann, wenn man so über solche Umfragen was hört, dass für die meisten Menschen natürlich, wenn sie da gefragt werden, diese Themen neu sind, selbst wenn ihnen vielleicht schon mal was passiert ist, aber man macht sich ja nicht den ganzen Tag darüber Gedanken. Und wenn man dann so darüber nachdenkt, mal so für eine Viertelstunde, dann ja, ist das vielleicht dann ein Problem und dann kreuzt man das auch an.
Mhm.
Außerdem macht man das ja vielleicht auch so insgesamt, weil man denkt, ja, das kann ja auch nie schaden, die Polizei hat da immer geht. Also das waren sozusagen unsere Top-Antworten. Dann kam dann von deutlich weniger, aber auch immer noch so über 40% mehr Anstrengungen Unternehmen, um Straftäter vor Gericht zu bringen. Auch das, muss man sagen, schadet ja nie, wenn die Kriminalpolizei das macht.
Also,
aber die Frage ist so, gibt sie sich nicht vielleicht schon genug Mühe? Wissen wir nicht. Und was ich aber interessant fand, war, dass auch 40% gesagt haben, dass man häufiger mit den, die Polizei, also häufiger mit Landwirten persönlich in Kontakt treten sollte. Und das, denke ich, könnte man schon machen. Also, dass es da irgendwie mehr Informationen, Austausch gäbe. Und da stellt sich aber natürlich dann gleich wieder das Problem so mit, gerade in peripheren ländlichen Räumen, hatten wir ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, mit der gesamten Infrastruktur des Staates. Mhm. Wenn da keine Polizei ist, dann haben die, die dann in den nächsten größeren Polizeiposten sind, vielleicht auch keine Zeit, da irgendwie mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Und man müsste sich irgendwie andere Strategien überlegen, wie das funktionieren kann.
Ja, ist dann natürlich auch immer eine Frage der politischen Priorisierung oder ist halt eben auch die Frage, ob man das, ja, wie man das irgendwie dann politisch umsetzt. Ich meine, es müsste ja vielleicht auch gar nicht jetzt, also schadet natürlich der sozialen Komponente nicht, wenn man das irgendwie auf örtlicher Ebene macht, aber man könnte das ja auch irgendwie auf Landesebene oder auf einer anderen vielleicht administrativen Ebene irgendwie denken. Ich hatte auch gelesen, dass es da im Ausland, also zum Beispiel in Australien, irgendwie andere Ansätze gibt, was so Polizeiarbeit angeht. Also dass da speziell ausgebildete Beamte unterwegs sind, die eben da irgendwie besonders viel Wissen haben. Wie funktioniert das denn da?
Ja, also die haben irgendwann eingeführt, ich weiß gar nicht, ob das in allen Bundesstaaten ist, aber jedenfalls meine ich in Victoria, dass es so eine Art Kontakt- oder Vertrauensbeamte gibt bei der Polizei, die entweder selber aus Landwirtsfamilien kommen oder irgendwie einen Bezug dazu haben. Also das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die besonders ausgebildet sind, aber eben Polizeibeamtinnen und Beamte, die irgendwie einen Bezug dazu haben zur Landwirtschaft. Und ich habe das jetzt so in Vorbereitung auf heute auch nochmal so ein kleines bisschen nachgeguckt. In Australien, gerade in Victoria und New South Wales, gibt es schon seit 25 Jahren regelmäßig Untersuchungen über Kriminalität gegen Landwirtinnen und Landwirte, weil es auch einfach ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor ist da. Und da hat man dann eben also schon mal eine ganz gute Datenbasis, aber dann eben auch eine Möglichkeit daraus, sowas zu entwickeln und sich so zu fragen, ja, wie kann man das da eigentlich machen? Und das sind ja jetzt auch keine dicht besiedelten Räume. Das ist einfach, das sind sehr weitläufige Bundesstaaten, die Farmen sind riesengroß. Und da fährt eben auch nicht einer mal eben so mit einem Streifenwagen vorbei, sondern der Kontakt muss irgendwie anders ablaufen.
Ja, das heißt, dann auch so ein bisschen die Frage, was man, also wenn halt auch die Agrarstrukturen so unterschiedlich sind, was man dann vielleicht auch irgendwie für Deutschland irgendwie daraus ziehen kann, weil wenn man jetzt irgendwie auf Süddeutschland blickt, dann hat man ja viel irgendwie familiengeführte Betriebe, wo dann vielleicht die Erkenntnisse da dann auch gar nicht so gut passen.
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man, wenn man das jetzt irgendwie angehen würde und sagt, okay, wir haben hier jetzt, das müssen ja gar nicht viele Ansprechpartnerinnen und Partner sein, aber so spezialisierte Personen, die zum Beispiel zum Messen fahren, also da, wo man dann eben hingeht, so im Bundesland die Landwirtschaftsmesse oder bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten, wo sich Landwirtinnen und Landwirte eben treffen, da dabei sind, so dass man irgendwie mal merkt, ja, es gibt Interesse von der Polizei. Und vielleicht dann eben auch eine Möglichkeit, da leichter in Kontakt zu treten. Also es ist ja meistens so, wenn man ein Gesicht vor Augen hat oder irgendwie, man muss zumindest mal wissen, es gibt da jemanden, der sich wirklich interessiert und das also auch nicht nur so aus München raus, zum Beispiel, wenn wir über Süddeutschland reden, sondern auch mal dahin kommt, wenn irgendwie was bei uns im Dorf ist, ja, dann ist das vielleicht irgendwie schon mal ein positiver Punkt und auch ja, eine Unterstützung.
Ja. Und hätte mit Sicherheit auch natürlich auch symbolische Wirkung dahingehend, dass dem Thema irgendwie mehr Aufmerksamkeit zuteil wird.
Ja, ganz genau.
Ja. Mit Blick auf Australien, Stichwort Internationalität Ihrer Studie, was waren denn so in anderen Ländern Erkenntnisse, die da im Rahmen des Projekts gewonnen wurden? Also was fanden Sie da so am interessantesten, was so Ihre KollegInnen da irgendwie rausbekommen haben?
Also das eine, was ich wirklich ganz toll fand an dem Projekt, war wirklich, wie divers das Ganze ist. Also wir haben wirklich von jedem Kontinent mehrere Forschungsteams dabei, die da eben in irgendeiner Form Fragebogenumfragen gemacht haben. Und das haben tatsächlich in 7 Ländern eben Kolleginnen und Kollegen diesen Fragebogen eingesetzt. Da wurde dann übersetzt, teilweise auch noch ein bisschen genauer angepasst. Also zum Beispiel in Kenia wurde da auch verwendet. Und da fand ich so ganz interessant, die haben schon auch Feldfrüchte mit reingenommen, zum Beispiel bei der Frage nach dem Liebesgut aus dem letzten Diebstahl und dann eben auch Beispiele gegeben. Und da sind dann so Sachen dabei wie Avocado und Mais und so. Und das ist, zeigt dann nochmal, die haben einfach eine ganz andere Struktur da. Und dann geht's aber bei den Feldfrüchten eben auch um andere Formen von Werten, die wichtig sind. Da sind auch sehr viele Kleinbauern und für die ist es also wirklich ganz wichtig, dass sie alle ihre Feldfrüchte verkaufen können oder selber nutzen können. Oder auch zum Beispiel das Vieh, was dann da abgefarmt wurde, was gestohlen wurde, da hat man dann differenziert zwischen Geflügel und zwischen Milchvieh, also Kühen, aber auch Ziegen. Und das fand ich wirklich interessant, daran auch zu sehen, wie unterschiedlich so das Ganze ist, weil man irgendwie in der EU immer denkt, ja gut, das ist halt überall gleich, aber sobald man Europa verlässt, ist es das eben schon mal nicht mehr.
Ja, spannend. Und also das sind eher so ein bisschen so methodische Sachen und gab es auch so eine Statistik, wo Sie gesagt haben, okay, damit hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet.
Also wir haben zu viert so ein Kapitel geschrieben über Sicherheitsempfinden und auch so Präventionsmaßnahmen, wie sichere ich meinen Nutz selber ab. Und zwar eben mit dem Kollegen aus Australien, Alistair Harkness, dann eine Kollegin aus England, Cressida Smith und Willie Clegg aus Südafrika. Mhm. Und Willie Clegg hat selber eine Farm. Und da fand ich wirklich ganz, ganz spannend, dass die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland im Verhältnis zu den anderen Fällen, die wir uns da angeguckt haben, eigentlich ja sich so relativ sicher fühlen und auch gar nicht so ausgefinkelte Sicherungsstrategien anwenden. Also das war dann bei uns in der Umfrage schon so, dass natürlich so das Wohnhaus abgeschlossen wird oder so Stallgebäude, so Dinge, die man gut abschließen kann, ne, die schließt man ab. Aber sehr wenige Leute haben sowas wie eine Videoüberwachung. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die einen Wachhund haben, aber es ist eben alles nicht so weit verbreitet. Das ist schon eine substanzielle Gruppe, die das hat, aber in anderen Ländern ist das deutlich mehr. Also wir hatten von den Befragten in Südafrika, da haben über 90% gesagt, dass sie ihre Farm abschließen, wenn sie nicht da sind. Und ja, im deutschen Sample waren das also deutlich weniger. Es waren schon auch immer noch mehr als die Hälfte. Hier in der Gruppe, die wir da ausgewertet haben, waren das so 75%. Aber das fand ich schon einen interessanten Befund. Bei den Befragten in Victoria waren das 71%. Und das ist deshalb schon mal interessant, weil so in Südafrika diese großen Farmen und in Victoria ja ähnlich weit entfernt sind, so von dem nächsten Dorf oder so. Aber Südafrika, das hat Willy dann auch erzählt, gibt es in den letzten Jahren so richtig krasse Überfälle auf Farmen, dass so Gruppen kommen, bewaffnet und tatsächlich da ja so einen Raubüberfall machen. Und er hatte das auch schon selber erlebt. Also das fand ich schon ganz schön krass, dass er das so in so einem Treffen erzählt hat. Also das sind ja so Dinge, die glücklicherweise hier ganz fern liegen, muss man sagen. Also das fand ich einen ganz interessanten Befund. Ja, wie harmlos das eigentlich noch so ist, in gewisser Weise. Das ist nicht harmlos, wenn man beklaut wird, aber so, dass man also nicht das Gefühl hat, dass man jetzt aus seiner Farm oder aus einem Bauernhof eben hier in Deutschland so eine Art von Nox machen muss.
Ja, sind vielleicht auch einfach irgendwie andere so Deliktarten, vor denen man sich dann irgendwie zu schützen versucht. Ja. Sie kritisieren ja teilweise auch, dass es irgendwie zu wenig Daten und Erhebungen rund um das Thema Kriminalität oft im Bereich der Landwirtschaft gibt. Wie ist es denn in anderen Ländern? Also Sie hatten gerade schon Australien thematisiert. Also ist Deutschland da eher eine Ausnahme oder eher so der Normalfall, dass es so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen wird?
Also das Thema an sich, Kriminalität gegen Landwirtinnen und Landwirte, aber auch so dieses ganze Feld, das weitere Feld von Kriminalität im ländlichen Raum, das ist was in einigen Ländern schon seit längerer Zeit ganz gut verfolgt wird. Also zuvor das in den USA, da gibt es eigentlich eine jahrzehntelange Tradition, dazu zu forschen. Ja, in Australien, habe ich schon gesagt, ist das auch was so seit 25 Jahren ungefähr läuft. Und in anderen Ländern gibt es das eben noch nicht so lange, obwohl da also letztlich Landwirtschaft auch so insgesamt beim Wirtschaftsaufkommen eine größere Rolle spielt. Das liegt aber auch daran, dass jetzt zum Beispiel in einigen afrikanischen Ländern es insgesamt gar nicht so viel kriminologische Forschung gibt. Also das ist ja auch immer so die Frage, habe ich sozusagen überhaupt die Wissenschaftsinfrastruktur haben die Personen, die wenigen Personen, die das dann vielleicht machen, haben die Kapazität dafür. Und dann muss man sagen, dass das wahrscheinlich dann, wenn ich schon so zu Kriminalität forsche, in einigen Ländern dann wiederum näher liegt, dass ich eben auch zu Kriminalität im ländlichen Raum forsche.
Ja, absolut. Wie geht es denn jetzt nach Ihrem Projekt weiter? Also in der Regel ist es ja so, wenn es ein Projekt gibt, dann gibt es auch ein Folgeprojekt. Haben Sie da schon was in der Pipeline und auch vielleicht schon Inhalte, die Sie irgendwie gerne weiter beforschen würden?
Ja, wir sind noch nicht so richtig viel weitergekommen. Also wir würden schon gerne weitermachen damit, nicht mit so einer weiteren Umfrage, also jedenfalls jetzt nicht als Allernächstes, sondern die Idee wäre eigentlich, Interviews zu führen mit Landwirtinnen und Landwirten. Und eigentlich bietet sich da genauso dieses Verhältnis zur Polizei an. Also weil das Verhältnis zur Polizei insgesamt so relativ positiv dargestellt wird, so Erfahrungen, die man gemacht hat. Wenn man dann aber so einzelne Anekdoten hört, dann sind das eben nicht immer alles total gute Erlebnisse. Und es kommt sehr drauf an, also was einem dann da gerade einfällt als letzter Polizeikontakt. Und ich verspreche mir da eigentlich ziemlich viel so im Hinblick auf zum Beispiel Erfahrung im Anwenden von Demonstrationen, also Teilnahme an Demonstrationen, also großen Bauernprotesten, weil da ja relativ viele auch irgendwie Erfahrungen mit Polizei gemacht haben, die sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben, weil sie einfach nicht irgendwie ständig demonstrieren gehen und die Polizei eben auch nicht wahnsinnig viel Streife fährt auf dem Land. Das finde ich schon irgendwie interessant, weil das ja auch so eine spezielle Erfahrung mit Polizei ist, die man da machen kann. Und die kann eben sehr gut ausfallen, weil man den Eindruck hat, okay, das wird jetzt hier nicht schwieriger gemacht als nötig, aber das kann natürlich auch irgendwie eine schwierige Erfahrung sein. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger, aber wir sind da noch nicht so wahnsinnig viel weitergekommen, weil wir in meinem Team im Moment mehrere Projekte haben, die nun gerade so zum Abschluss kommen. Und dann ist es immer ziemlich schwierig, da nebenbei noch was Neues zu konzipieren.
Ja, absolut. Ich glaube, das Problem kennen viele Leute in der Forschung.
Genau. Also in der Forschung, das kennt man aber, glaube ich, auch.
Ja,
wenn man eine Sache so macht, dann ist es schon manchmal so ein bisschen schwierig, an die nächste Sache zu denken.
Ja, und manchmal macht es ja auch Sinn, erstmal die Themen, die man auf dem Tisch hat, ordentlich abzuschließen, bevor man sich das nächste ans Bein bindet. Genau. Ja, vielen Dank schon mal für die Ausführung und die Einblicke in Ihr Projekt. Wir haben ja hier bei uns immer eine kleine Abschlusstradition, nämlich das Landü-Ei, wo unsere Gästin immer eine kleine überraschende Anekdote, Statistik oder Beobachtung mit Blick auf ländliche Räume mitbringen. Und das hatten wir jetzt in der letzten Folge, hatten wir das ausgespart. Genau, deswegen würde ich Sie gerne fragen, was Sie uns denn mitgebracht haben, was für ein Landü-Ei.
Ja, also ich habe entweder zwei Landü-Eier oder zwei Beispiele für so eine interessante Beobachtung. Man hat ja häufig so die Vorstellung, dass es auf dem Land vielleicht gar nicht so viel gibt, was man so aus der Perspektive der Stadt heraus für gehobene Kultur hält. Und das stimmt eben auch nicht. Da gibt es eine ganze Menge. Und eine Sache, die mir da so eingefallen ist, ist sowas wie die Aktion Kunst offen, die es in Vorpommern auf jeden Fall gibt. Da kenne ich sie her. Die findet also jedes Jahr über Pfingsten statt. Und das bedeutet, dass Künstlerateliers, die sich daran beteiligen, die werden dann eben aufgemacht. Und da kann man einfach vorbeikommen und mal gucken. Und das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung, weil man da erstens wie so eine Schnitzeljacht durch die Gegend fährt. Und zweitens eben auch überhaupt erstmal merkt, was da sonst noch so alles stattfindet und was für spannende Leute da eben auch arbeiten, so irgendwie mitten auf dem Dorf. Und ein anderes Beispiel dafür ist, ich hatte immer so den Eindruck, okay, sowas wie so diese Bücherboxen, so diese Telefonzellen, in denen die Bücher steht, das ist ja so eine typische Stadtsache. Und vor einiger Zeit bin ich in Brandenburg mal so eine Wanderung gemacht und bin durch Brodowin gekommen. Und da gibt es auch eine Bücherbox, aber das ist eben ein Baum, der ausgehöhlt ist, wo dann so Fensterchen drin sind mit Büchern. Und das fand ich wirklich ganz toll. Man läuft dann so durch diesen Ort und plötzlich ist dann dieser Bücherbaum. Ja. Ganz feine Sache.
Ja, sehr schön. Der Bücherbau und Kunst offen, zwei schöne Landüreier in dem Fall. Genau, es gibt ja auch die kulturelle Landpartie im Wendland, die ja auch irgendwie über Pfingsten immer so eine Woche lang da kulturell viel bespielen. Also es sind zwei sehr schöne Beispiele, die Sie uns da mitgebracht haben. Ich darf mich sehr herzlich bedanken für Ihren Besuch bei Landaussichten und für die spannenden Einblicke, die Sie uns mitgebracht haben. Also sowohl in irgendwie die allgemeinere Forschung rund um Sicherheit in ländlichen Räumen in der ersten Folge und auch jetzt in Ihr Forschungsprojekt, in die Farmcrime-Untersuchungen in der zweiten Folge. Deswegen dafür vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Forschung. Ich hoffe, da ist weiterhin viel dabei für und rund um die ländlichen Räume und ich freue mich schon, es zu lesen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und mir hat es auch Spaß gemacht, darüber zu erzählen.
Super.